온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Buenos días aus San José. Herzlich willkommen zum Onda-Info-Spezial aus Costa Rica. Mein Name ist Laura Zierke und ich berichte heute aus dem Studio des Kommunikationszentrums Voces Nuestras. In den letzten Tagen bewegen das Land wichtige politische Entscheidungen und ein bewaffneter Konflikt. In unserem ersten Beitrag geht es dann auch gleich um die aktuelle Grenzstreitigkeit mit Nicaragua. Konflikte. Die haben Nicaraguaner und Costa Ricaner schon eine Weile. Gerade in der aktuellen Situation spüren Migranten aus Nicaragua einmal mehr, dass sie fremd in diesem Land sind. Der zweite Beitrag berichtet von ihrem Alltag, Hoffnungen und Ängsten. Und um uns weiter in Grenznähe aufzuhalten, geht es dann weiter mit dem umstrittenen Goldminentagebauprojekt Las Colositas. Für alle, die mitgefiebert haben, nun gab es endlich ein richterliches Urteil über die Zukunft des Bergbauprojektes. Ein ganz großer Dank sei hier ausgesprochen an den Techniker Leo Leon für die Unterstützung an Laura McQuiddy und an die Sprecherinnen Dana Haring, Henrike Brümmer, Leon Aritz und Oliver Lüthi. Seit knapp 4 Wochen lodert zwischen Costa Rica und dem nördlichen Nachbarland Nicaragua ein Grenzkonflikt. Nicaraguanische Truppen hatten auf einer Insel im Grenzfluss Rio San Juan die kostarikanische Flagge entfernt und anstelle derer die nicaraguanische gehisst. Medienberichten zufolge habe das Militär auf der Insel Caledo ein Camp errichtet und damit angefangen, den Fluss an dieser Stelle auszubaggern. All dies sei Teil der Bauarbeiten an einem Kanal, der den Pazifik und den Atlantik miteinander verbinden soll. Costa Rica erklärte das Vorgehen des nicaraguanischen Militärs zu einer Invasion in kostarikanisches Territorium. Nicaragua hingegen bezog sich auf die Kartierung von Google Maps. Google hatte sich auf Kartenmaterial des US-Außenministeriums gestützt, dieses hatte dann umgehend eine korrigierte Version nachgeliefert, die Costa Rica das umstrittene Gebiet zuschreibt. Der Präsident der Geographenvereinigung Costa Ricas, Eduardo Bedoya, erklärt den Grenzvertrag zwischen Nicaragua und Costa Rica.
Atado Cañaveral. 1858 concede estos territorios desde Punta Castilla y luego siguiendo la margen derecha del río al sur es Costa Rica.
In dem Vertrag Cañas-Jerez von 1858 gehören die Territorien südlich des Hauptstroms des San Juan zu Costa Rica und auf der nördlichen Seite zu Nicaragua. So einfach ist das geplant worden im vorletzten Jahrhundert. Darüber sollte es keine Diskussion geben. Wer sich nun aufgrund des aktuellen Grenzkonfliktes über die Zugehörigkeit der Isla Calero informiert und in den Atlanten nachschlägt, wird sehen, dass diese überall Costa Rica zugeschrieben wird. Die Behauptung, die Isla Calero würde zu Nicaragua gehören, wird in keinem der Nachschlagewerke bestätigt. Das Panamerikanische Geographische und Historische Institut, das eine Instanz der Organisation amerikanischer Staaten ist, erstellte 1998 eine Karte von Mittelamerika, in der ebenfalls die Insel Calero kostarikanischem Territorium zugeschrieben wird.
Nicaragua sieht trotz dieser Erklärung nicht von der Besetzung ab. Im Gegenteil, der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega gibt zu verstehen, dass sich Nicaragua von Costa Rica invadiert sieht. Costa Rica hatte zusätzliche Sicherheitskräfte im Grenzgebiet stationiert und einen Rückzug der nicaraguanischen Truppen aus dem Gebiet gefordert.
Están amenazándonos,
Costa Rica bedroht uns und nicht wir sie. Seit einer Weile sind wir schon da und nun fangen kostarikanische Truppen an, in Flugzeugen und Helikoptern gut bewaffnet dorthin zu kommen. Wir werden vor den Internationalen Gerichtshof gehen. Wir fühlen uns von dem Verhalten Costa Ricas bedroht.
Costa Rica bat die Organisation amerikanischer Staaten um eine Positionierung in dem Grenzkonflikt. 22 Staaten stellten sich hinter Costa Rica, Venezuela trat für die Position Nicaraguas ein. Eine Einstimmigkeit der amerikanischen Staaten ist jedoch die Voraussetzung für eine wirksame Entscheidung über den Grenzverlauf. Auf dem Zusammentreffen der Mitgliedstaaten wurde immerhin beschlossen, dass beide Staaten ihre Polizei bzw. Militärkräfte abzuziehen haben. Daniel Ortega zeigte sich wenig einverstanden mit dieser Entscheidung. Er drohte nun an, Nicaragua aus dem Staatenbündnis zurückzuziehen.
Wir haben jedweden Glauben in die OAS verloren und wir denken auch darüber nach, uns aus der OAS zurückzuziehen. Denn was sollen wir mit der OAS schon anfangen?
Beide Staaten werden nun vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ihre Position vertreten. Mit dem Fluss San Juan verbindet sich in Nicaragua der Traum, einen transozeanischen Kanal zu bauen. Diese Vorstellung geht bis in das 16. Jahrhundert zurück und hat sich bis heute als nationale Fortschrittsvision gehalten. Besonders in den letzten Jahren tritt die Verwirklichung des Megaprojektes wieder auf den Plan. Gestützt von Russland, Irak und Venezuela besteht Ortega darauf, die begonnenen Säuberungs- und Bauarbeiten fortzuführen. Medienberichten zufolge ist außerdem ein Wasserkraftwerk geplant.
Nosotros no reservamos ese derecho. Nadie puede prohibirnos.
Wir behalten uns das Recht vor, niemand kann uns verbieten, einen Kanal im Rio San Juan und den Gran Lago Nicaragua zu bauen. Niemand kann uns das verbieten. Das ist unser Recht.
Costa Ricas Regierung beklagt in dem Grenzkonflikt vor allem die möglichen Umweltschäden durch das Ausbaggern des Flusses. Nicaragua plant, in dem Flussdelta Kanäle auszubauen, die das ökologische Gleichgewicht in den geschützten Gebieten stören würden. Die Flora und Fauna der Region würde verloren gehen, die Wälder zerstört. Während Ortega Entschädigungszahlen für mögliche Umweltschäden verspricht, fordert Costa Rica Maßnahmen, die die Bauarbeiten stoppen und Eingriffe in die Natur verhindern. In einer Videobotschaft verdeutlicht die kostarikanische Präsidentin Laura Chinchilla ihren Standpunkt.
Las Fuerzas Armadas de Nicaragua incursionaron y permanecen hasta el día de hoy en el territorio costarricense.
Die nicaraguanischen Streitkräfte drangen vor und bleiben bis heute auf kostarikanischem Territorium, auf der Calero-Insel. Dort haben sie Militärcamps errichtet und die nicaraguanische Flagge gehisst. Sie haben Wald aus geschützten Gebieten zerstört und Sedimente angehäuft, wodurch beträchtliche Umweltschäden entstehen. Diese Vorgehensweise können wir nur als Verletzung unserer Souveränität, unseres Territoriums und unseres ökologischen Erbes verstehen.
Kostarikanische Linke kritisieren jedoch ihre Regierung. Wieso argumentiert Chinchilla in diesem Konflikt für den Naturschutz, wenn lediglich ein paar Kilometer flussaufwärts die Förderung von Gold bis vor kurzem unter dem Protektorat der Regierung stand? Der binationale Konflikt zeigt auch andere Nebenwirkungen auf nationaler Ebene. Vor allem in Costa Rica verschärft sich der Ton gegenüber nicaraguanischen Mitbürgern und dem Nachbarland. In Medienberichten und Stellungnahmen von Politikern wird die nationale Einheit des kostarikanischen Volkes heraufbeschworen. Die nicaraguanische Botschaft wird mit Molotow-Cocktails beworfen, Migrantenorganisationen erhalten unzählige Drohanrufe. Teile der Zivilgesellschaft machen sich nun stark für ein friedliches Miteinander von Nicaraguanern und Kostarikanern. Der Soziologe José Carlos Chinchilla gibt Folgendes zu bedenken.
Die Gefahr ist, dass wir unwichtige Probleme in ernsthafte verwandeln. Die Bürger der beiden Länder sehen sich regelrecht angegriffen durch das, was passiert. Das Unbewusste oder auch Bewusste Generieren von Fremdenfeindlichkeit, unter anderem durch die Demonstrationen, sowohl in Managua als auch in Costa Rica, bestimmte Situationen, die nicaraguanische Migranten durchleben müssen, können tiefgreifendere Probleme hervorrufen. Die kostarikanische Regierung sollte standhaft sein, gleichzeitig muss sie aber auch ihre Worte und ihren Ton kontrollieren. Und es ist auch an der Zivilgesellschaft zu erkennen, dass es nicht das nicaraguanische Volk ist, das uns Probleme bereitet. Vielmehr ist es der Staatschef Daniel Ortega, der unnachgiebig und irrational in Worten und Taten den Konflikt schürt.
Daniel Ortega, dada su intransigencia e irracionalidad, en el discurso y en los actos.
Angesichts des aktuellen Grenzkonfliktes mit Nicaragua werden Ressentiments gegenüber nicaraguanischen Mitbürgern in Costa Rica lauter. Lauter als sonst. In Foren und Blogs, in Zeitungen und Fernsehen werden Nicaraguaner aufgrund ihrer Nationalität angegriffen und ausgeschlossen. Einmal mehr rutschen Beamten hemmungslose Beleidigungen gegenüber Nicaraguanern heraus. Seit Tagen haben die Bewohner eines hauptsächlich von Nicaraguanern bewohnten Stadtteils in San José kein Wasser. Ein Vertreter der Wasserwerke reagiert auf die Forderung der Bewohner, sie könnten ja das Wasser aus dem Grenzfluss Rio San Juan trinken. Die Nicas sollen nach Hause gehen, wird offen ausgesprochen. Schon seit langer Zeit fühlen sich Costa Ricaner von nicaraguanischen Migranten regelrecht invadiert. Wie eine Plage ist das mit den Nicas, erzählt mir eine nette alte Dame, nachdem ihr nicaraguanisches Hausmädchen in die Küche verschwunden ist. Die tatsächliche Zahl von 450.000 Nicaraguanern wird oftmals auf das Doppelte bis Dreifache geschätzt. Nicht zuletzt kursieren diese Zahlen durch Politiker, die ein schärferes Migrationsgesetz durchsetzen wollen. Die Menschenrechte von Nicaraguanern werden in Costa Rica allzu häufig verletzt. Das Recht auf Arbeit, Gesundheit und Bildung wird ihnen um ein vieles mehr als kostarikanischen Einwohnern verwehrt. Die mehr oder weniger offen ausgesprochene Fremdenfeindlichkeit begleitet nicaraguanische Migranten in ihrem Alltag. Aber was ist es eigentlich, was Nicaraguaner migrieren lässt? Olinda von der Migrantenorganisation Senderos in San José berichtet.
Es gibt drei Hauptgründe, die Nicaraguanerinnen motivieren zu migrieren. Es sind die ökonomische Situation in Nicaragua und die Gewalt, mit der viele von uns leben. Wieder andere kommen, um den amerikanischen Traum zu leben, der uns verkauft wird.
Armut und Arbeitslosigkeit im eigenen Land, der Wunsch, den Kindern eine Ausbildung zu finanzieren oder sich ein Haus für die Alterssicherung zu bauen, bringt Nicaraguaner also dazu, sich auf den Weg über die Grenze zu machen. Die Migranten arbeiten in Sektoren, die von Costa Ricanern nicht abgedeckt werden. Viele kommen saisonal nach Costa Rica, um die Ernte von Kaffee, Bananen und Ananas einzuholen. Andere bleiben für längere Zeit. Die Männer arbeiten in der Landwirtschaft, als Sicherheitskräfte oder auf dem Bau. Frauen sind größtenteils als Hausangestellte oder im Verkauf tätig. Oftmals haben die Frauen und Männer gute Ausbildungen. 65% haben ein Abitur, einige kommen mit einem Universitätsstudium in der Tasche in Costa Rica an. Olinda von Senderos empfängt die Migranten.
Wir haben Professorinnen, Buchhalterinnen, ausgebildete Managerinnen. Und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich merke, dass die Mädchen, die hier ankommen, in ihrem dritten Studienjahr sind. Es ist ein Mythos, dass wir Nicaraguaner, die nach Costa Rica kommen, Analphabeten sein oder nur einen sehr niedrigen Bildungsgrad haben.
Migrantinnen nehmen Costa Ricanerinnen die Arbeit im Haushalt ab. Viele der Costa Ricanerinnen können dadurch einer Lohnarbeit nachgehen. Zu dem Bildungsabstieg kommen für viele herabwürdigende Arbeitsbedingungen hinzu. Olinda erzählt einen typischen Tag einer Hausangestellten.
Un día laboral aquí para una trabajadora doméstica es levantarse a las 3:30 de la mañana, a bañarse para estar 4 de la mañana en pie alistando desayunos, almuerzo.
Ein Arbeitstag einer Hausangestellten hier bedeutet, früh 3 Uhr aufzustehen, sich fertig zu machen, 4 Uhr Frühstück und Mittag fertig zu machen. 5 wird dann das Frühstück serviert, die Lunchpakete für die Familie gepackt und die Haustiere versorgt. Dann gegen 6:30 fängt man an, die Wäsche zu waschen, das Haus zu säubern, das Mittag vorzubereiten und zu servieren. Irgendwann am Nachmittag wird man sich darüber bewusst, dass man noch nicht zu Mittag gegessen hat. Viele von uns erzählen, dass sie oftmals 15 Uhr noch kein Mittag gegessen haben, weil sie zu sehr bei der Arbeit unter Druck stehen. Die Hausangestellten müssen die Kinder und teilweise auch alte Menschen betreuen. Ich habe in einem Haus gearbeitet, in dem es 8 Hunde, 2 Kinder und eine Rentnerin gab. Und das alles muss man bewerkstelligen. Dann 18 Uhr wird das Abendbrot zubereitet und 19 Uhr ist Schluss, wenn nicht noch gebügelt werden muss. Das dauert dann bis 21 Uhr. Und manchmal klopft dann nachts noch jemand an die Tür, weil er etwas zu essen haben will.
Im Vergleich gehen prozentual mehr Nicaraguaner einer Arbeit nach als Costa Ricaner. Die Wochenstundenanzahl übersteigt die der Einheimischen oftmals, so arbeiten nicaraguanische Verkaufskräfte im Schnitt 9 Stunden mehr in der Woche als Kostarikaner. Gleichzeitig fällt der Lohn ungleich geringer aus. Im Landwirtschaftssektor sinkt das Gehalt mit der Nationalität auf 59% eines Einheimischen. Ein großes Problem stellt die Gesundheitsfrage dar. Einerseits werden nicaraguanische Angestellte oftmals von ihren Arbeitgebern nicht versichert. Und obwohl die Kosten für Gesundheitsversicherungen in Costa Rica relativ niedrig sind, schaffen es die meisten nicht, sich selbst zu versichern. Im Fall einer Krankheit oder eines Unfalls haben sie dann das Nachsehen. Andererseits sind Costa Ricaner besorgt, dass ihr Gesundheitssystem von den vielen nicht versicherten Migranten unterwandert wird. Diese Annahme generiert einen der Hauptgründe der Ressentiments gegenüber nicaraguanischen Migranten. Dabei sprechen die Zahlen anderes. 120.000 Nicaraguaner zahlen ein, das würde die Bedürfnisse der undokumentierten Nicaraguaner und die der nicht zahlenden Costa Ricaner decken. So Eduardo Durian, Präsident der Caja Costarricense de Seguro Social. Zahlen und Annahmen gehen also auseinander. Gelebte Wirklichkeiten generieren sich daraus, das Zusammenleben von Nicaraguanern und Costa Ricanern scheint schwer. Das Frauennetzwerk von Sendedos wurde mit der Absicht gegründet, dass keine Frau mehr das erleben solle, was die Gründerinnen erlebt haben. Fremdenfeindlichkeit gehört auch zum Alltag von vielen nicaraguanischen Kindern. Dolores von Sendedos berichtet.
Por ejemplo, los niños en las escuelas te los apartan, te los seleccionan. Este es Nica.
Die Kinder in der Schule werden nach Nationalität aufgeteilt. Das ist ein Tico, das ist ein Nica, das ist ein Tico, das ist ein Nica, Tico, Nica. Und wenn ein Kind keine Aufenthaltserlaubnis hat, noch schlimmer. Die Türen zur Schule werden ihm verschlossen. Und sie nennen dir dann lauter Gründe. Das Kind sei undokumentiert, seine Mutter hätte ebenfalls keine Aufenthaltserlaubnis. Und auch die Mitschüler unterscheiden schon und sagen, nein, 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 ich spiele nicht mit dem Kind, denn es ist ein Nica. Meine Mama und mein Papa sagen, ich soll nichts mit Nicas zu tun haben. Nun stell dir also mal vor, wie so ein Kind aufwächst.
Viele der Migranten kommen nur für eine begrenzte Zeit nach Costa Rica. Oder so ist zumindest der Plan. Die, die für eine Zeit da bleiben, streben ein Leben in Würde und Gleichberechtigung an.
Mira, una vida digna es que tengas un trabajo.
Für mich bedeutet ein würdiges Leben, eine Arbeit zu haben, eine angemessen bezahlte Arbeit. Ein würdiges Heim gehört mit dazu, indem man eine Grundausstattung hat. Wenn man in die Comunidades geht, sieht man dort das Elend. Die Menschen leben dort in furchtbaren Unterkünften. Ein würdiges Leben besteht auch darin, etwas zu lernen, sich zu entwickeln, teilzuhaben, auch an all dem Schönen des Lebens.
Nicaragua, uso en la retórica de siempre la política charrula. El país de la mentira es el reflejo en carne viva de poder quitar la vida, de escupirte en la canción. Pero hay tantos de nosotros que pensamos que es posible darle vuelta a la memoria y derrotar a la maldad.
Mit Jubel, Flaggen und Umarmungen feiern kostarikanische Umweltschützer einen zäh erkämpften Sieg. Unter dem Motto Nein zum Bergbau, Ja zum Leben haben sie sich in den letzten Wochen für die Abschaffung des Goldtagebaus in ihrem Land stark gemacht. Am vergangenen Mittwoch stufte das Verwaltungsgericht die Konzession an das kanadische Bergbauunternehmen Infinito Gold als illegal ein. Somit werden dem Unternehmen die Rechte für die Realisierung des Goldminentagebaus entzogen. Seit 17 Jahren hatten sich Anwohner und Umweltschützer gegen den Goldabbau in Crucitas im Norden Costa Ricas gewehrt. Auf eine Klage der Umweltorganisation Apreflofas gegen das Unternehmen und den Staat wurden die Konzessionen vom Verwaltungsgericht nun überprüft und die fortgeschrittenen Bauarbeiten in Crucitas vorerst gestoppt. Immer mehr Unregelmäßigkeiten traten während des Gerichtsverfahrens ans Tageslicht. Jamilet Astorga, Biologin der Universidad de Costa Rica, trat als Zeugin in dem Gerichtsverfahren auf.
Es kommt nun heraus, dass das aktuelle Projekt sich sehr von dem unterscheidet, für welches sie die Rechte für die Realisierung erlangt hatten. Deswegen sind wir hier. Wir klagen den Staat und das Umweltamt für das Dekret Minaet, das Crucitas zu einem Projekt von öffentlichem Interesse und nationalem Nutzen erklärt, an. Denn der Staat und das Umweltamt hätten das Projekt, das nun eine viel größere Ausbeutung der Rohstoffe vorsieht, nicht bewilligen dürfen. Das Umweltamt hat das Projekt einfach nicht gut evaluiert. Das Unternehmen Infinito Gold klagen wir auch an, denn sie initiieren ein Projekt, das von Costa Rica gar nicht gewünscht war.
Anwohner, Umweltschützer und Experten machten die Regierung immer wieder auf die Folgen des Goldminentagebaus wie Entwaldung, Wasserverschmutzung und Bodenverseuchung aufmerksam. Die Biologin Jamilet beleuchtet die Risiken.
Diese Form des Goldabbaus über Tage, diese Form von Bergbau, bei dem verschiedene Chemikalien wie Cyanid, Säuren und Chlorhydrid verwendet werden, hat heftige Auswirkungen auf die Umwelt. Nicht nur, dass sich dabei stark säurehaltiges Sickerwasser bildet, es werden auch Schwermetalle freigesetzt. Das Unternehmen interessiert sich nicht für diese Rückstände. Es interessiert sich lediglich für das Gold und das Geld. Die giftigen Rückstände werden in einem Becken aufgefangen. Ein Unfall in genau so einem Auffangbecken hat gerade in Ungarn eine Umweltkatastrophe verursacht. Und eben das kann auch hier passieren. Was passiert denn nach 25 Jahren? Das Unternehmen verlässt das Land,
Und wer wird sich um die Rückstände kümmern? Der Staat? Wird der Staat ein Abfallbecken mit hochgiftigen Chemikalien annehmen? Und das in einer Grenzzone? Das alles ist in einem fast ursprünglichen Ökosystem geplant. All das beunruhigt uns stark. Das sind Risiken, die das Unternehmen weder anerkannt noch in seine Studien aufgenommen hat.
In dem Gerichtsverfahren sollte ebenfalls überprüft werden, ob eine Begünstigung des Unternehmens durch das Dekret 34.801 MINAET gerechtfertigt ist. Das Dekret erklärte den Goldminentagebau in Krušitas zu einem Projekt von öffentlichem Interesse und nationalem Nutzen. Mit dem Erlass hatte der ehemalige Präsident Oskar Arias dem Unternehmen erlaubt, das Gebiet zu entwalden. Der jüngste richterliche Beschluss sieht nun auch eine strafrechtliche Verfolgung des Ex-Präsidenten und seines Umweltministers Roberto Dobles wegen des Dekreterlasses vor. Umweltschützerinnen der Organisation Niuna Solamina und Frente Norte hatten in den vergangenen Monaten mit Protestmärschen und Demonstrationen die Regierung Laura Chinchilla aufgefordert, das Dekret und den Minentagebau abzuschaffen. Schließlich griffen sie zu drastischeren Formen. Über 4 Wochen lang hielten die Aktivisten einen Hungerstreik vor dem Präsidentenpalast ab. Ricardo Antonio Prava Jacamo über seine Überzeugung, sich in den Hungerstreik zu begeben.
Estamos aquí realmente de una forma humilde, personas que de toda índole, profesionales en muchas áreas, personas que trabajan en el campo.
Wir sind ganz verschiedene Menschen, die sich hier zusammengefunden haben. Wir sind Intellektuelle, Leute, die auf dem Land arbeiten. Wir kommen aus unterschiedlichen Orten und bringen unsere verschiedenen Lebensgeschichten mit. Aber uns bewusst, dass wir uns alle von derselben Erde ernähren. Und wir sind hier, um dieses Gefühl zu erleben, dass wir mit einem Stück Erde verbunden sind. Dass wir mit einer Kultur, mit einem Ort verwurzelt sind. Und wenn sie all das zerstören wollen, nur um das Gold zu fördern, und wir das heute zulassen, werden wir uns das nie verzeihen.
Que es nuestro. Y si ahora lo quieren destazar todo para sacar el oro que tienen ahí en Krušitas, es algo que si lo permitimos no nos vamos a perdonar nunca en nuestras vidas.
Das Staatsoberhaupt Chinchilla ignorierte die Forderung der Protestanten restlos. Zur Überraschung aller votierte dann aber das Parlament im November für einen Gesetzesentwurf, der den offenen Tagebau für Metalle in Costa Rica verbietet. Bereits bestehende Verträge werden aber nicht durch das neue Gesetz annulliert. Deswegen blieb nun abzuwarten, wie das Gerichtsverfahren über das Projekt Las Krušitas entscheiden würde. Das Verbot des Metalltagebaus und der Stopp des Goldminentagebauprojektes Las Krušitas wird nun stolz von den Umweltschützern gefeiert. Einer von ihnen in den Straßen der Hauptstadt San José nach der Urteilsverkündung.
Das Wichtigste dieses Kampfes ist doch, dass alle für das Leben eingetreten sind. Es ist ein Kampf für das Leben und die Umwelt. Wichtig ist auch, dass Costa Rica, insbesondere das kostarikanische Volk und die sozialen Bewegungen, der Welt einmal mehr Beispiel für den respektvollen Umgang mit der Natur gegeben haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.